Herzlich willkommen zu unserem Bibeltalk mit dem vielversprechenden Titel Mit dem Anfang anfangen.
Das ist ein Zitat von Karl Barth, der sagt, fortfahren bedeutet in der Theologie immer wieder mit dem Anfang anfangen. Und das möchten wir machen in dieser neuen Serie. Nicht nur, dass wir zum Anfang, zum Wort zurückgehen, sondern tatsächlich zum Anfang der Bibel.
Auf die erste Seite der Bibel oder zu den ersten Worten der Bibel, nämlich zu dieser Schöpfungsgeschichte. Und wir tauchen in diesen wunderschönen Text ein, auch in bestimmte hebräische Ausdrücke. Und wir werden hier jetzt auch keine Diskussion führen, so Schöpfung versus Evolution, sondern wir gehen mal hier rein.
Der hebräische Text ist so schön, dass ich es euch nicht vorenthalten kann, wenigstens die ersten drei Verse mal zu lesen im Original. Breshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ve-ha-aretz ha-ta tohu va-vohu ve-choshech al-pnei tohom ve-ruach Elohim merachefet al-pnei ha-mayim. Va-yomer Elohim yohi or, va-yohi or.
Vers 1 auf Deutsch. Im Anfang schuf Gott den Himmel, also wörtlich die Himmel in der Mehrzahl, und die Erde. Und wir bleiben mal beim allerersten Buchstaben noch ein bisschen stehen. Im Anfang, das beginnt im Hebräischen mit diesem Buchstabe Bet, ihr seht den da. Das Besondere am Buchstaben ist, er ist nur in eine Richtung offen. Und Hebräisch liest mehr von rechts nach links, das heißt, er ist nur in diese Richtung, in der dann weitergeschrieben wird, offen. Und das ist auch so ein Sinnbild für diesen Anfang. Es gibt diese Wand und hinter die kann man nicht zurückfragen. Hinter die können wir nicht zurückgehen und wissen, was war davor. Das ist so die Frage, die jeder von uns wahrscheinlich mal gestellt hat. Also unsere Kinder haben sie alle gestellt, wenn wir die Schöpfungsgeschichte vorgelesen haben, erzählt haben. Ja, und wer hat Gott geschaffen? Woher kommt Gott? Und das ist dieser Anfang, hinter den man eben nicht zurückfragen kann.
Es ist eine rabbinische Tradition. Rav Levi hat gesagt, weil Bet von drei Seiten zu und nach vorn offen ist, hast auch du nicht die Macht zu sagen, was unten oben, was vorher gewesen ist. Dass es gibt diesen Anfang der Offenbarung. Das hat uns Gott gesagt, anderes nicht. Auch nicht, weshalb hat er einen Sohn, weshalb haben wir mit Christenglauben den dreieinigen Gott. Und die messianischen Juden haben daran weiter studiert. Es gibt diese Tradition, dass man auf die Details achtet, eben auch auf die Buchstaben. Und sie haben sich überlegt, es beginnt mit Bet, mit B wie Ben, also wie Sohn. Und dann folgt ein R wie Ruach, der Geist. Und dann ein A wie Av, Vater, also das Aleph kann verschiedene Vokale bedeuten, aber eben auch A. Und das zweite Wort, interessanterweise Bara, schaffen, beginnt mit denselben drei Buchstaben. Es ist wirklich auffällig, gleich doppelt dieser Anfang B, R, A. Könnten wir darin einen Hinweis auf dieses größte aller Geheimnisse sehen, auf die Dreieinigkeit Gottes, den Vater, den Sohn und den Geist?
Also allzu spekulativ ist es ja eigentlich nicht, weil wir haben ja den Gott, den Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde, der spricht und es geschieht. Wir haben den Heiligen Geist erwähnt, der Geist Gottes, der auf dem Wasser schwebt, wo ja auch die rabbinischen Ausleger schon einen Hinweis auf den messianischen Geist gesehen haben. Und wir haben den Sohn, über den dann Johannes schreibt im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, Gott war das Wort und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also dieser Sohn, der das Fleisch gewordene Wort ist und der eben auch schon bei der Schöpfung dabei war.
Im Hebräischen lautet das erste Buch Mose Bereshit. Nach diesem ersten Wort, Bereshit bara, am Anfang schuf Gott. Da steckt auch Rosh mit drin, der Kopf, das Haupt. Das Erste, was bei einer Geburt rauskommt.
Normalerweise.
Genau. Im Griechischen Genesis.
Ein Wort, das wir auch kennen, es steht auch oft in unseren Bibeln, die Genesis, dieses erste Buch Mose. Und da steckt ja auch schon in diesem griechischen Wort, was Geburt, Entstehung, Ursprung, genau. Unsere Worte drin, Gene, Genetik, diese Gene, in denen alles angelegt ist. Und wir sagen oft, dieses erste Buch der Bibel steckt eigentlich schon alles drin, ist alles schon angelegt, was dann entfaltet wird durch die Jahrtausende der Heilsgeschichte, durch die Jahrtausende der Geschichte Gottes mit den Menschen und durch alle anderen biblischen Bücher. Es ist wie, ja, schon angelegt,
der
wie
Same, die Gene. Die Gene, genau, gebären, der Same ist da schon drin. Es werden ja auch Antworten gegeben auf die Fragen, die wir dann im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, benötigen, die Informationen. Da befindet sich das Volk Israel in Ägypten. Die Grundfragen, ja, weshalb gibt es überhaupt die Welt? Weshalb diese Mühsal und Pein, die die Sklaven sehr dramatisch erfahren in ihrem eigenen Leib, also die Gefallenheit dieser Schöpfung? Und dann, woher kommt das Volk Israel? Wer waren die Väter? Und auch, weshalb befindet sich das Volk jetzt in Ägypten? Und auf diese vier Hauptfragen gibt die Genesis Antwort. Und zunächst in der Urgeschichte eben Antworten auf die ersten beiden Fragen, woher die Welt und woher der Bruch in dieser Welt.
Mhm. Im Vers 1 haben wir diese Himmel und die Erde. Und wenn man so eben mit Kindern die Schöpfungsgeschichte erzählt und sie Bilder dazu malen, dann ist ganz klar, der Himmel, das sind die Wolken, vielleicht noch ein Regenbogen, und die Erde, das ist dann Gras und Blumen und Tiere und so weiter. Aber die Himmel sind ja noch viel mehr als nur unsere sichtbare Himmelsatmosphäre. Da ist die ganze unsichtbare Welt auch noch mit dabei. Die hat Gott auch geschaffen. Ich würde sagen, auch die unsichtbaren Dimensionen von Zeit und Ewigkeit. Ja, Gott hat die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen, den sichtbaren Himmel und die unsichtbaren Himmel.
Olam Haseh ve Olam Haba, sagen die Rabbinen, also das jetzige Zeitalter, das kommende. Paulus beschreibt seine Begegnung mit dem Himmel als eine Erfahrung im dritten Himmel, also die Realität, wo Gott wohnt, als der dritte Himmel. Offensichtlich gibt es etwas noch dazwischen, zwischen unserem sichtbaren Himmel und dem dritten Himmel der Realität bei Gott, eben die unsichtbare Welt, die uns umgibt, wird nicht genau beschrieben. In der Bibel sozusagen der zweite Himmel, da dazwischen, also Gott schafft die verschiedenen Dimensionen, die Himmel und eben auch die Erde.
Die Erde. Vers 2. Und die Erde war öd und wüst, und Finsternis auf der Fläche des Abgrundes und der Geist Gottes schwebend über der Fläche der Wasser.
Hier übersetzt öd und wüst mit unklar und ungeschieden. Das sind zwei Begriffe im Hebräischen, die wir kennen. Wir sagen ja auch, wenn irgendwo so ein Chaos vorherrscht, sagen wir, was für ein Tohu Wabohu.
Genau, hier das steht dort im
Tohu
Hebräischen.
Wabohu. Aber ursprünglich bedeutet es nicht Chaos, sondern eher die Abwesenheit, die Leere, also eben das, was nicht ist, noch nicht ist.
Was noch nicht geschaffen ist zu dem Zeitpunkt.
Kühling übersetzt deshalb eine völlige Leere oder eben Hirsch, unklar, ungeschieden, Tohuwabohu. Es hat noch keine Kontur angenommen, es ist noch nicht geordnet, noch nicht differenziert, also die Schöpfung heißt im Prinzip Ordnung und Struktur schaffen. Und hier am Anfang, da war eben diese Struktur, die war noch nicht da.
Das ist ja auch das Wesen Gottes, Schöpfung, Ordnung und Struktur schaffen. Sehen wir jetzt gleich in der Schöpfungsgeschichte, aber wir sehen es dann ja auch durch die nächsten Bücher der Bibel, wie Gott durch Worte, durch Gebote eben Ordnung und Struktur schafft für das Zusammenleben der Menschen, fürs Leben der Einzelnen, fürs Leben in Ehen, in Familien, in Gemeinschaften, im Gottesdienst, was auch immer. Er schafft durch seine Worte Räume zum Leben, wo sich Leben entfalten kann und wo Leben Schutz hat, um ja, gelebt zu werden und sich zu entfalten.
Du hast die Gebote erwähnt, die 10 Gebote, die werden ja auch 10 Worte genannt. sowohl in 2. Mose 24 als auch im 5. Mose 4. Die Juden sprechen heute noch von den 10 Worten als den 10 Geboten. Und im Schöpfungsbericht in Genesis 1 finden wir 10-mal die Formulierung Vayomer und Gott sprach. Also auch 10-mal erfolgt ein Wort, 10-mal spricht Gott. Julius Steinberg hat ein interessantes Buch geschrieben, wie Gott uns Raum zum Leben schenkt. Und er sagt, mit 10 Worten ordnet Gott die Welt, damit jeder Raum zum Leben findet. Und mit 10 Worten ordnet Gott auch die Gesellschaft, damit wir einander Raum zum Leben geben. Und das ist hochaktuell. Ich lasse jetzt auch gleich mal die Katze zum Sack raus hier über diese ersten Verse in der Bibel. Es gibt eine wunderbare Struktur in diesen ersten 6 Schöpfungstagen. Wir haben gesagt, Gott schafft Raum zum Leben und er bevölkert diese Lebensräume. Also wir haben eine doppelte Dreierstruktur. Julius Steinberg hat das genial geschrieben. Ich habe auch eine Folie mitgebracht, wo wir das drauf sehen. Also Gott schafft erst den Lebensraum von Licht und Finsternis. Am 2. Tag den Lebensraum von Wasser und Himmel. Am 3. Tag den Lebensraum Festland mit Pflanzenbewuchs. Und diesen ersten Raum bevölkert er am 4. Tag durch Sonne, Mond und Sterne. Eben diese Himmelswelt. Dann die Wasser, sowohl das flüssige Wasser auf der Erde als auch der Wasserdampf im Himmel, die Atmosphäre durch einerseits Wassertiere, Fische und so weiter und Vögel, die fliegen. Und dann das feste Land am 6. Tag mit Landtieren und Menschen. Also eine wunderschöne Struktur.
Vielleicht nochmal zurück zu Vers 2, zu dieser Fläche der Wasser.
Ein Detail noch, wenn wir es nochmals lesen, diesen Vers 2, da lesen wir ja, der Geist Gottes schwebend über der Fläche, Tehom der Wasser. Wasserfläche, Tehom, da wurde spekuliert, finden wir da die Vorstellung aus dem alten Babylon, aus den babylonischen Schöpfungsmythen, wo die Tiamat beschrieben wird, diese Göttin. Tehom und Tiamat, gibt es da einen Bezug, ja oder nein? Es gibt den babylonischen Schöpfungsmythos in Enuma Elish als Toben. Und interessanterweise in den Mythen der Umwelt, da haben wir nicht diesen Anfangspunkt der Offenbarung, Gott, der gesetzt ist, sondern da wird die Götterwelt zuerst geschaffen. Also wir haben eine Theogonie, die der Kosmogonie vorangeht. Und jetzt bei diesem Enuma Elish ganz speziell, damit die Götter weiterarbeiten können, also damit Leben jetzt auch hier entstehen kann, damit Menschen entstehen können, muss erst eine Göttin geopfert werden. Und das ist eben diese Tiamat. Ich habe euch da auch die Passage mitgebracht aus Enuma Elish von Babylon. Der Herr trat auf die Beine der Tiamat mit seiner schonungslosen Streitkeule, zermalmte er ihren Schädel. Und als er die Adern ihres Blutes zerschnitten hatte und so weiter, sehr blutrünstig, geht es da vor sich. Also aus dem Tod der Tiamat erfolgt das Leben. Also der Tod ist der Motor des Lebens. Ganz ähnlich, ja dann im 19. Jahrhundert bei Darwin, Evolution, Mutation und Selektion als Motoren des Lebens, letztlich auch der Tod, der das Leben gebiert. Also sowohl in modernen Vorstellungen als auch in ganz antiken.
Ist der Tod immer lebensfördernd?
Der Tod ist lebensfördernd.
In der Bibel haben wir eigentlich das entgegengesetzte Konzept, dass der Tod nicht lebensfördernd sein kann, sondern immer der Feind des Lebens ist, während Gott nur Leben schafft.
Das ist dem diametral entgegengesetzt. Denken wir auch an Römer 5, oder wie durch den einen, durch Adam, der Tod die ganze Menschheit erreichte, so kommt durch Jesus Christus das Leben. Gott schafft Leben und das Leben in der Schöpfung, das wird nicht durch den Tod geboren oder muss erst durch den Tod hindurch, also wie durch die Tiamat, also ist nicht Tehom, diese Urflut, ist nicht diese Göttin des Wassers, wo da alles erst hindurch muss, sondern es ist eben diese Tehom Wasserfläche und das, der Geist Gottes schwebt darüber und quasi, also Gott spricht und da ist der Geist, also im Hauchen dieses Geistes, daraus kommt das Leben.
Wenn man dann dieses Bild vom Hauchen, werden wir später drauf kommen, beim Erschaffung des Menschen in Genesis 2, wie Gott dem Menschen den Lebensatem einhaucht und er lebendig wird. Aber wenn Gott spricht, also wenn gesprochen wird, dann geht ja auch Lufthauch aus, sonst ist Sprache gar nicht möglich. Und ich würde sagen, schon bei diesem Sprechen von Gott ist jedes Wort aus dem Mund von Gott mit diesem Lebenshauch, mit diesem Lebensatem begleitet, was dann eben Realität schafft.
Und jetzt heißt es eben 10-mal und Gott spricht, Vayomer Elohim, Vers 3 zum ersten Mal.
Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht.
Und dann noch diese 10 Stellen, wo wir und Gott sprach, diese Formulierung finden.
Wir haben es schon gesagt, im Johannesevangelium haben wir dann auch wieder diesen Bezug, dieses Licht, was Gott geschaffen ist, das Licht, das in der Finsternis scheint, das Licht, was eben Leben ist. Jesus, das Licht der Welt, ja.
Und die Schöpfung beginnt mit dem Licht, also ganz grundsätzlich, es wird Licht, es wird hell in der Schöpfung.
Es wird getrennt zwischen Finsternis und Licht.
Und Sonne, Mond und Sterne existieren noch gar nicht. Also ganz grundsätzlich gesagt, es gibt ein Licht in dieser Schöpfung. Eben Johannes bezieht das dann auf Jesus Christus, der unser Licht ist. Aber es gibt beides. Es gibt Licht und Schöpfung. Es gibt auch die Stellen, dass Gott im Dunkel wohnt. Er macht beides und er ist das Licht. Schöpfung heißt Scheidung. Gott unterscheidet Licht und Finsternis. Und Scheidung hat auch immer zu tun mit Entscheidung. In unserem Leben, wir fragen jetzt, was können wir lernen von diesen Schöpfungsprinzipien? Auch wir, wenn wir schöpfend wirken, dann entscheiden wir uns. Ich habe mich für dich entschieden.
Und gegen viele andere.
Gegen alle anderen Optionen. Immer eine Entscheidung ist eine Entscheidung für etwas und gegen die anderen Optionen. Dann kann man bauen. Wir haben eine Familie gebaut. Wir entscheiden uns für einen Wohnort. Wir entscheiden uns für einen Beruf. Und Schöpfung ist Scheidung, Ordnung und aus dieser Entscheidung heraus, aus dem Trennen, Sortieren, entsteht Leben.
Soll ich mal Vers 4 und Vers 5 gerade beide lesen? Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend und war Morgen, ein Tag.
Interessant, im Judentum beginnt der Tag heute noch am Abend. Es wird Abend und Morgen ein Tag. Die Tage werden gezählt, 2., 3., 4. und so weiter. Aber es heißt hier nicht Yom Rishon, erster Tag, sondern es heißt Yom Echad.
Ein Tag.
Ein Tag.
Eine Zeiteinheit.
Es war auch noch kein zweiter, einer. Interessant, nicht? Also nicht der erste Tag, sondern Tag 1.
Gehen wir zum Tag 2. Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung mitten in den Wassern, und sie scheide zwischen Wassern und Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied zwischen den Wassern, die unterhalb der Ausdehnung, und den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung. Und es ward also.
Mit ein Grund, weshalb wir zu uns lesen, ist diese Aussage, über diese Ausdehnung, Rakia, ihr habt vielleicht Luther im Hinterkopf, eine Feste. Und dann auch dieses quasi antike Weltbild, als ob es da so eine Feste, quasi eine Glocke gäbe über der Welt und die dann wieder von Fluten umgeben sei. Und natürlich zurückgehend auf diesen Vers, zurückgehend auf eine falsche Übersetzung. Da ist keine Feste bezeichnet, sondern Raka, also Rakia, eben diese Ausdehnung kommt von Raka, hämmern, in kleinste Teile hämmern, ganz fein hämmern, eben das, man könnte übersetzen, das Feinstoffliche hervorbringen. Und Exegeten sagen, das ist die treffendste Bezeichnung, die man sich damals einfallen lassen konnte für die Atmosphäre. Mhm. Eben für dieses ganz feine, eben weich gehämmerte, ausgedünnte, wir könnten sagen für den Wasserdampf. Also die Luft eben als luftartig, diese Atmosphäre. Und dann haben wir das Wasser im Meer, das dann später bevölkert wird durch die Fische und eben dieses feinstoffliche, die Atmosphäre. Und da wird getrennt zwischen dieser Luftfeuchtigkeit oben
und der Luftfeuchtigkeit unten. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es ward Abend und ward Morgen, der zweite Tag. Soll ich gerade weiterlesen?
Wir können auch noch kurz an dieser Stelle innehalten. Wir haben nach Schöpfungsprinzipien gefragt, also wie entstehen auch in unserem Leben diese Schöpfungsräume, werden sie bevölkert? Wir könnten uns auch fragen, die Bibel sagt ja, dass wir gestaltet werden ins Bild von Jesus Christus und der Mensch entsteht im Bilde Gottes und dann, wir kommen heute nicht zum Sabbat, aber es endet das Finale der Schöpfung in dieser Ruhe und im Hebräerbrief heißt es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Also die Bibel nimmt uns mit auf diesen Weg und da können wir uns fragen, wie geht dieser geistliche Weg hinein in das, was Gott für uns hat? Es beginnt mit dem Licht. Johannes beginnt da mit Jesus Christus,
wir kennen
Jesus Christus mit der Offenbarung. Und dann werden Wasser geschieden. Wir haben jetzt gerade davon geredet. Eben, es ist nicht eine Feste, aber es ist eine Unterscheidung von den Wassern. Und in der Bibel steht das Wasser für die Lehre, für das Wort Gottes. Wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus und dieses Licht aufgeht, dann brauchen wir mal Unterscheidung. Was ist oben, was ist unten, links, rechts? Unterscheidung durch das Wort, das Wasserbad des Wortes. Und dann kommt dann auch das Land hervor. Und diese Früchte, und der Galaterbrief spricht von den Früchten des Geistes, also es gibt ein geistliches Leben, also Wort und Geist, und dann geht es tiefer in eine neue Qualität von Licht, neue Offenbarungen von Gott, neue Größe, Tiere, die dann entstehen, also die Umsetzung des Wortes, das lebendig wird, und schließlich der Mensch, wir, die wir ins Bild Christus umgestaltet werden, und diese Ruhe. Also was wäre, wenn wir diese Schöpfungsgeschichte auch ganz existenziell auf uns bezogen lesen und schauen, wie sehen diese Schritte aus
zur Reife? Die Schritte in die neue Schöpfung.
Es sind 7 Schritte und es sind auch 7 Schritte in der Stiftshütte, von dieser Tür, die auch Jesus ist, bis ins Allerheiligtum hinein. Es sind 7 Feste des Herrn und so weiter. Diese 7er-Zahl, wir können es nicht übermäßig systematisieren, aber da ist was Interessantes dran. Also diese 7 Schritte in die Reife. Ich will mich da auch nicht mit fremden Federn schmücken. Ich wurde da inspiriert von Marvin Byers, 6 Days and a Day, der dem nachgeht. Also wir waren jetzt bei dieser Scheidung eben von dem Wasser nach, dass die Lehre in uns klar wird. Machen wir weiter.
Soll ich gerade bis Vers 11 lesen? 9 bis 11. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort. Und es werde sichtbar das Trockene, und es ward also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war.
Interessant, dass hier von der Mikwe die Rede ist. Die Juden kennen das, dieses rituelle Bad. Und hier ist auch die Meere, quasi dieses große Bad, wird als eine Mikwe bezeichnet, eine Sammlung.
Und Gott sprach, es lasse hervorsprießen die Erde, Gespross, Kraut samenbringend, Fruchtbäume fruchttragend, nach ihrer Art, worin ihr Samen ist, auf der Erde. Und es ward also.
Eine sehr interessante Aussage. Es ist auch eine geistliche Aussage, die zutrifft. Wir ernten, was wir säen. Also der Same bringt die Frucht hervor, die in ihm ist. Also eben, wir sprachen von der Genesis, es kommt das hervor, was man sät. Und hier ist die Rede von den Grundtypen. Also Min steht hier, nach ihrer Art, finden wir später dann auch bei den Tieren. Mhm. Hirsch, dieser Rabbiner in Deutschland im 19. Jahrhundert, spricht von einer Gattung. Also er sagt, Gott hat die Grundtypen erschaffen.
Die Spezies.
Die Spezies, das, was sich eben nicht vermischen lässt miteinander. Also es ist klar, es gibt eine Weiterentwicklung vom Wolf zum Hund und so weiter. Also innerhalb dieser Grundgattungen, da ist es variierbar, aber Gott hat Grundtypen erschaffen. Die hat er gesetzt. Lesen wir weiter.
springen wir zu Vers 14 und 16, zu den Lichtern. Und also, Gott,
ja, wir hatten jetzt diese ersten drei Tage, wir haben gesehen, dass das sind diese drei Räume entstanden, jetzt werden sie bevölkert.
Tag 4 wird dieser Raum von Licht und Finsternis bevölkert. Und Gott sprach, es seien Lichter an der Fläche des Himmels zu scheiden zwischen dem Tag und der Nacht, und sie seien zu Zeichen und Zeiten und zu Tagen und Jahren. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das große Licht zur Herrschaft des Tages und das kleine Licht zur Herrschaft der Nacht und die Sterne. Also er macht sie als Lichter im Unterschied zu den umliegenden Völkern, die sie ja dann gern als Götter, als eigene Götter gesehen haben, ist hier ganz klar Sonne, Mond und Sterne. Sie sind bei den Geschöpfen, sie gehören zur Geschaffenen, ja, zur Schöpfung.
Und sie strukturieren wiederum, also sie sind da, um Zeiten zu strukturieren, Tag und Nacht und die Jahre und Zeiten, dazu dienen sie. Wir gehen weiter, auch das Wasser und die Luft wird bevölkert.
Zum Tag 5 nehmen wir mal das Gewimmel in Vers 20 und Vers 22. Und Gott sprach, es sollen wimmeln die Wasser vom Gewimmel Leben atmender. Und Gevögel fliege über der Erde an der Fläche des Himmels hin. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Also wörtlich müsste man eigentlich sagen, und Geflügel flügle am Himmel oder Geflatter flattere am Himmel. Es ist auch, man sieht hier ein bisschen in dem Text, dieses Gewimmel wimmelt und das Geflügel flügelt. Es ist diese Sprache, die auch sehr zum Teil lautmalerisch anklingt, welche Geräusche da
das Tiere Ramasch, machen. Das Ramasch, das du besonders liebst, dann auch in diesen Versen. Figura Etymologica nennt man das, eben diese Doppelungen. Aber wir sehen, das gehört zur Fähigkeit des Lebens, die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen.
Es ist auch dieser Segen, der sichtbar wird. Ich meine, wenn wir denken, nachher durch die ersten Bücher der Bibel, Segen und Fluch. Segen ist immer, dass etwas sich mehrt, stärker wird, an Kraft und an Bedeutung gewinnt, zunimmt oder eben sich vermehrt, ein Stamm, eine Familie. Und Fluch ist immer, etwas nimmt ab, wird kleiner oder eben unbedeutender. Und wenn Gott segnet, dann bedeutet das eben, es nimmt zu an Kraft, an Menge, an Stärke, an Bedeutung.
Es kommen erst die Wassertiere, da im Vers 21 werden auch die großen Seetiere erwähnt. Das sind nicht etwa mythische Chaos-Ungeheuer, wie manchmal moniert wird, sondern es sind einfach große Seetiere. Und danach Fischen und Vögeln die Landtiere.
Vers Land 24, bevölkern. Auch ein jedes nach seiner Art. Und Gott sprach, es bringe hervor die Erde Leben atmendes nach seiner Art, Vieh und Gewürm, und Getier des Landes nach seiner Art. Und es ward so.
Sehen wir das wieder, dieses Prinzip, eben Gott schafft die Grundtypen, die Arten des Lebens und schließlich dann auch den Menschen.
Genau. Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns machen einen Menschen in unserem Bilde, nach unserer Ähnlichkeit. Und sie sollen bewältigen die Fische des Meeres und das Gevögel des Himmels und das Vieh und die ganze Erde und all das Gewürm, das sich regt auf Erden. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib, männlich und weiblich, schuf er sie. Wir haben hier ja spannend, wie Gott spricht in der Mehrzahl, also in diesem Plural majestatis, in diesem majestätischen Mehrzahl, lasst uns machen, wir gemeinsam, lasst uns einen Menschen machen in unserem Bilde.
Wenn wir vom Neuen Testament her lesen, eben ist die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der ganze himmlische Hofstaat, also da ist, Gott spricht, hey, komm, wir machen jetzt, der Himmel schafft jetzt die Erde und die Krönung der
Schöpfung. Die Schöpfung schaut Menschen wahrscheinlich auch zu. Mhm. Die Tiere, die Fische, die Vögel und alles, was dazugehört.
Schafft den Menschen, hochinteressantes Wort, Adam. Adam heißt die Erde. Damm ist das Blut, also in ihm fließt dieses Blut, er ist genommen von der Erde. Wir werden dann noch ausführlicher auf die Eigenarten des Menschen kommen in Genesis 2. Da finden wir dann noch die Detailaufnahme dieser Erschaffung.
Da werden wir dann ausführlich über diese Schöpfung des Menschen noch reden. Aber es ist ja auch spannend hier dieses männlich und weiblich. Wir haben nachher in Genesis 2 Mann und Frau, Ish und Isha, oder Mann und Männin, wie Luther übersetzt. Mhm. Das Mann und Frau als Paar. Aber hier haben wir einfach diese Adjektive männlich und weiblich, was vom Wort her eigentlich diese ja, sexuelle Definition ist. Ein männliches und ein weibliches Prinzip, sage ich jetzt mal.
Ja genau, das können wir hier nicht wegdiskutieren. Das ist schöpfungsgemäß angelegt und es geht ja auch bei der Sexualität um die Fortpflanzung, die Fruchtbarkeit, die Fähigkeit, dass das weitergeht. Also da steht nicht einfach, Gott schuf verschiedene Gender und Welt mal selber, sondern das ist geschaffen. Das ist dieses, und es steht hier eben das Adjektiv in Vers 27, das männliche und das weibliche Prinzip. Und beides, Mann und Frau, genau gleich alle Menschen, sind ins Ebenbild Gottes erschaffen. Wenn wir nochmals Vers 26 anschauen, da steht Zählen und Demut.
Also in unserem Bild und in unserer Ähnlichkeit.
Bild und Ähnlichkeit, also das ist ganzheitlich. Zählen ist so wie eine Statue, also das Äußere. Aber letztlich geht es um das ganze Wesen. Also wir sind Gott ähnlich geschaffen, was das auch mit sich bringt, zum Beispiel die Sprachfähigkeit, dass wir eben Sprache finden, nach so einem Text überhaupt aufschreiben können, weil Gott spricht ja auch, dass er schafft durch sein Wort, durch das Sprechen und das ist diese Fähigkeit, die er dem Menschen schenkt, er kann auch sprechen.
Mhm. Oder was wir dann im Vers 28 sehen, zu dem kommen wir jetzt noch kurz. Mhm. Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Also dieser Herrschaftsauftrag, wir haben nachher in Genesis 2 den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Hier ist dieses Herrschen drin und ich würde sagen, auch dieser Herrschaftsauftrag ist ja dieser Spiegel der Ebenbildlichkeit Gottes. Also für uns ist Herrschen oft so mit negativen Assoziationen besetzt, weil Menschen Herrschaft auf ungute Weise ausgeübt und eben dann erfahren haben. Aber wenn wir jetzt von der Ebenbildlichkeit Gottes herkommen, die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist diese umfassende Versorgung, Raum zum Leben zu geben, der fruchtbar ist, auf dem Menschen leben können. Und hier wird diese Ebenbildlichkeit sichtbar. Er gibt diesen Herrschaftsauftrag, der Gottes Wesen ist, eben an die Menschen, Männer und Frauen weiter und sagt, dazu seid ihr gesetzt, diese Herrschaft wahrzunehmen im Sinn von Raum zum Leben zu schaffen.
Die Menschen können selber dann auch schöpferisch tätig werden, so wie Gott. Wir können auch Lebensräume gestalten und sie bevölkern. Wir hoffen, wir haben euch etwas inspiriert, auch mit diesen Überlegungen, zu diesen Schöpfungsprinzipien. Wir wollen diese Talks auch möglichst knapp halten, kondensiert. Das Ganze mündet jetzt in ein sehr gut, hier in der Schöpfung beim Menschen. Das haben wir nicht erwähnt, bei Genesis 1, Vers 4 auf der Folie habt ihr gesehen. Insgesamt wird 7-mal gesagt.
Auch gut.
Gut. Also 6-mal gut, einmal sehr gut, Tag 1, Tag 2 nicht, Tag 3 zweimal, Tag 4 5 und beim Tag 6 doppelt, einmal gut und nach der Schöpfung des Menschen, es ist sehr gut. Das heißt, wie es Gott gut gemacht hat, diese Welt strukturiert hat und bevölkert hat, ist es sehr gut. Und das ist eben auch unser Ziel. Also wenn ihr darüber mal nachdenkt, über diese Neuschöpfung in uns, was Gott in uns machen möchte, eben von der Erkenntnis von Jesus Christus, diesem Bild, bis wir hineingestaltet werden in sein Ebenbild. Auch da möchte er eine sehr gute Arbeit machen in unserem Inneren.
Wir werden beim nächsten Mal weiterfahren mit dieser Schöpfung, auch von Mann und Frau und wie alles weitergeht. Wir machen hier einen Schlusspunkt. Freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wir danken euch auch, wenn ihr unsere Arbeit mit Spenden unterstützt und dadurch auch diese Aufnahmen weiterhin möglich macht. Danke für euer Dabeisein und bis zum nächsten Mal.